Worum Podcast. Alles rund um Werder.
Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Worum Podcast Folge 4. Einen schönen guten Tag. Ich bin immer noch Jan Siegert. Da am anderen Ende der Leitung sitzt hoffentlich jetzt immer noch Thomas Kuhlmann. Thomas, du bist hoffentlich da.
Ich bin da, ich muss ja. Du hast meinen Namen in den Opener reingebastelt.
Ja, sind nicht schlecht, oder?
Bin ich ein bisschen stolz, dann muss ich natürlich auch da sein. Schönen guten Tag.
Ja, und ich hoffe, dass das auch noch lange, lange Zeit so bleibt, dass wir beiden das möglichst häufig und möglichst oft und immer besser hinkriegen. Also, schön, dass du wieder dabei bist. Jetzt kann ich dich in Zukunft auch dazu verpflichten. Das war ja eigentlich mein eigentliches Ziel. Ja, ich freue mich einen Arsch ab.
Dass wir hier sind, freut mich auch. Alles andere war nicht so der ganz große Grund zur Freude, denn man muss ehrlich sagen, unsere Serie ist gerissen, was im Prinzip ein Fliegenschiss der Geschichte ist, denn viel schlimmer, Werders Serie ist gerissen. 0-3 zu Hause gegen Frankfurt. Ich persönlich fand, hört sich schlimmer an, als das Spiel dann wirklich war. Wir haben ja auch während des Spiels geschrieben, telefoniert und meinten, das ist, als würde Werder gegen seine Zwillingsmannschaft spielen. Der erste Fehler, das erste Tor wird das Ding entscheiden. Und so ist es dann ja auch leider gekommen. 0-3 fand ich ein bisschen zu heftig.
Bin ich zu 100% bei dir. Gut, dass du das Thema jetzt angesprochen hast und den Open. Ich musste erstmal um Fassung ringen. Das war dann doch ein Schlag in die Magengrube. Vor allem die zweite Halbzeit, muss ich ganz ehrlich sagen, wieder Rückfall in alte Muster. Ich war ein bisschen enttäuscht, aber mein Gott, eine Mannschaft, die im Abstiegsstrudel steckt, steckt da drin, weil sie eben über die Wochen hinweg immer mit psychischen Rückschlägen zu kämpfen hatte. Und ich glaube, das war in diesem Fall eben genauso. Das war der klassische Dosenöffner und der klassische Backbreaker war halt wirklich, glaube ich, das Tor der Frankfurter. Wunderschöne Flanke von Kostic, erinnere ich noch. Und dann hat mal wieder die Zuordnung nicht gefehlt, gefehlt und nicht gefehlt. Ja, was sollen wir sagen? Da sind sie dann einfach eiskalt, ne? Und wir hatten das ja in der letzten Folge schon gesagt, Frankfurt ist offensiv einfach wirklich nochmal ein anderer Schnack. Das Einzige, was ich ja ein bisschen persönlich nehme und wo ich echt ein bisschen enttäuscht bin, ist, dass ausgerechnet Ilsanker 2 Buden macht. Hat er jemals in seinem Leben schon mal 2 Buden pro Spiel gemacht?
Nee, und auch nicht. Ich glaube, das erste Golfballtor nach 19 Sekunden oder so. Aber ganz ehrlich, okay, auch da, ne, haben wir uns das letzte Mal mit Lob überschlagen, wie gut das Defensivverhalten ist in der Luft. Ne, gegen Schalke ist das super aufgegangen. Gut, Ilsanker 2 Kopfbälle. Aber gut, ich muss auch ehrlich sagen, geschenkt, ich sehe es jetzt gar nicht so dramatisch, weil hätten wir das erste Tor gemacht, hätte das Ding auch 3-0 für uns ausgehen können. Ich habe mich komplett verschätzt mit meiner Vorhersage, dass das für Frankfurt kein 100%-Spiel sein wird nach ihrem Sieg in Wolfsburg. Dachte ich, okay, die fühlen sich jetzt erstmal safe. Für die ist es kein Bonusspiel, sondern eher eine Belastung. Die holen dann Samstag die nötigen Punkte und machen uns das Leben nicht so schwer. Ganz anders sah es dann aus. Ja, die sind genauso aggressiv draufgegangen, wie wir das gemacht haben, ja, mit den gleichen Stärken. Das war ja wirklich, also jetzt qualitativ nicht wirklich Champions League, aber von der Intensität in der ersten Halbzeit, von der Körperlichkeit, auch vom Einsatz her, zwei Top-Teams, muss man ehrlich sagen.
Ja, muss ich auch sagen. Fand ich. Ja, genau. Und deswegen bin ich da auch bei dir, was die Einschätzung angeht, dass das 3-0 am Ende ein bisschen zu hoch ausgefallen ist. Das sehe ich auch so, weil vor allem in der ersten Halbzeit fand ich auch, dass wir durchaus im Spiel drin waren. Super hohe Intensität, gerade die ersten 20, 25 Minuten. Ich war fest davon überzeugt, dass das nicht mit 11 gegen 11 zu Ende geht. Die haben in der ersten Halbzeit, beide Seiten haben in der ersten Halbzeit ganz schön hingelangt. Und dann zweite Halbzeit, ich kann mich noch an eine Szene erinnern, relativ früh in der zweiten Halbzeit gab es eine Drangphase von Frankfurt, die erste mit, wo wir in der Verteidigung ein paar Mal unter Druck geraten sind und Vogt zweimal in letzter Not Flankenbälle mit einer Grätsche im 16er verhindert hat und danach wirklich aufgestanden ist, Becker Faust sich abgeklatscht hat mit Moisander und so. Also man sah nach wie vor, der Wille war da und die Körperlichkeit war da, aber du hast halt dann eben auch gesehen, Sobald sie das erste Tor nach dem üblichen Muster bekommen, nämlich über Außen, Schrägstrich, über Standards und die Zuordnung einfach nicht stimmt. Ich meine mal ganz ehrlich, Ilsanka war was? Handgestoppte 2 Sekunden auf dem Platz? Weil der erste Ballkontakt, der macht die Bude.
Ich glaube 17 Sekunden oder so, sagten sie auf Sky, ja.
Ja, krass. Also auf jeden Fall fehlte die Zuordnung komplett und das zog sich danach dann halt eben, wie es halt so oft ist, auf einem Spiel, das auf Augenhöhe stattfindet, die Mannschaft, die als, du hast es glaube ich auch während des Spiels mir sogar geschrieben, du hast zu 100% recht gehabt, die Mannschaft, die den ersten Fehler macht, verliert es. Und genau so war es.
Ja, richtig, ne? Beziehungsweise in diesem Fall würde ich gerne jemandem die Schuld geben an diesem 0-1, aber es war ja nicht mal ein richtiger Fehler. Man muss ja wirklich sagen, es ist eine Bombenflanke von Kostic. Ja, und klar, der Silva steht zwischen den beiden Verteidigern. Ja, da muss einer direkt am Mann stehen, aber ey, der kommt auch wirklich Zentimeter genau. Ne? Ich meine, Silva ist nun auch kein Horst Rubesch. Der kommt so gut und das war auch wirklich gut gemacht. Und danach muss man sagen, klar, kann man den vorwerfen, es sind wieder die Schultern runtergekommen. Aber ich fand es jetzt nicht so, es war kein Aufgeben. Und Frankfurt hat ein richtig gutes Spiel gemacht und vor allem, was Frankfurt danach gemacht hat, nicht nur mit Ilsanka, auch Hütter, fand ich, hat beeindruckend stark gewechselt. Ja, und hat genau die Räume, die Werder aufmachen musste. Wir haben dann ja auch die Offensive ausgetauscht und so weiter. Offensiver standen wir. Hütter hat gnadenlos gut gewechselt, hat die richtigen Leute gebracht, hat die in die Räume. Also das war schon wirklich auch von Frankfurt eine starke Vorstellung, muss man sagen. Und wie gesagt, die wechseln Bas Dost ein. Ja, da ist halt auch ein bisschen mehr Power in der Offensive, was die noch bringen konnten. Ne? Das muss man auch sagen. Und es wäre, also ich glaube, die Strategie, Rashica und Bittencourt draußen zu lassen, erstmal, wäre voll aufgegangen, wenn wir 1-0 in Führung gegangen wären, dann die beiden zu bringen. Wenn du 0-1 hinten liegst, die beiden Spieler brauchen Platz, haben die auch keine Räume mehr und ja.
Ja, bin ich vollkommen bei dir. Offensiv war das wirklich ein anderer Schnack. Man muss auch ganz ehrlich sagen, man hat in dem Spiel jetzt wieder genau das gesehen, was wir im Prinzip auch in den letzten Wochen, die ja eigentlich relativ erfolgreich gelaufen sind, aber was man auch da hat beobachten können, wir haben einfach wirklich ein Problem in der Offensive. Also die Durchschlagskraft nach vorne ich klammer jetzt Gladbach mal ein bisschen aus, da hat wirklich auch im Zusammenspiel und in dem Mut hat sehr viel gepasst, aber ich muss sagen, sowohl gegen Schalke als auch gegen Freiburg hatte mir das schon so ein bisschen Sorge gemacht, dass mir einfach gefühlt die Durchschlagskraft und die Gefahr nach vorne fehlte. Frankfurt hat das dann gut gemacht, hat uns ziemlich aus dem Spiel genommen. Davy hat wieder einen so unglücklichen Tag gehabt, wieder unheimlich viel sich aufgerieben und hat viel versucht, aber dem sind die Bälle versprungen und das ist dann, wenn du dir nicht in den ersten 10, 15 Minuten das Selbstvertrauen und die breite Brust holst, um so ein Spiel dann halt eben auch erfolgreich zu bestreiten, zumal du als Spitze ja gerade gegen so Kanten wie Hinteregger und so auch immer ohnehin schon Motivation und Selbstbewusstsein zeigen muss, um da überhaupt bestehen zu können. Das war für Davy, glaube ich, Gift. Und man hat es dann halt eben gesehen, wir haben es dann einfach dann hinten raus auch nicht mehr hinbekommen, in irgendeiner Form so einen Druck aufzubauen, dass es für Frankfurt gefährlich wurde. Und dann verlierst du gegen eine Mannschaft, die so starke Offensivleute hat und auch so schnelle Offensivleute hat. Und du hast halt auch gesehen, ne, die Automatismen bei denen, gerade was Konterfahren angeht, sind halt auch da. Ja. Da ist einfach eine andere Qualität da.
Und die haben halt auch einfach wirklich gute Spieler, ne? Und man darf halt nicht vergessen, Frankfurt steht in der Tabelle deutlich schlechter da, als sie sind, ne? So,
wir auch.
Anders als zum Beispiel Schalke oder so, ne? Genau. Naja, gut. Und bei Davy, du weißt, ich hatte ihn ja bisschen auch gefordert gegen Frankfurt, gerade auch aus dieser Körperlichkeit hinter Egger Abraham Überlegung. Aber auch wenn man bedenkt, dass er in der ersten Halbzeit gab es 2-3 Situationen, aus denen hätten Chancen werden können, ja, wo er nämlich wirklich alleine mit einem Meter Vorsprung losläuft. Und also wirklich, also bis er den Ball unter Kontrolle hat, 20 Meter vom Tor, ne, wo er wirklich alleine unterwegs ist, so ein Typ wie Abraham und so, der ist 10-mal wieder da, ne? Und, und Kofeld hat, glaube ich, schon, ich glaube, der sieht halt auch, dass Typ wie Selke auch schon Hilfe braucht. Der kann die Bälle nicht festhalten und verteilen auf Rashica, der dann steil geht und so. Ne? Das ist kein Max Kruse da vorne. So, und er hat ihm ja nun auch schon, glaube ich, mit Bartels und Osako 2 Leute an die Seite gestellt von Anfang an, die auch Spielaufbau beherrschen, die nicht nur den langen Ball brauchen, sondern die halt auch selber aktiv sind, ne, sich bewegen, Aktionen machen, die Abwehr auseinanderziehen, um eben Selke Platz zu machen, damit er nicht alleine gelassen wird mit einem hohen Ball, den er dann wie Peter Crouch, aber gut, ich möchte jetzt auch nicht. Aber das ist schon wirklich, es war schon wirklich unglücklich, ja. Unglücklich.
Ja. Bin ich bei dir? Komm, wir machen Haken drunter. Das war ohnehin jetzt ein Bonusspiel, weil es ein Nachholspiel war. Der Abstand ist im Prinzip immer noch der gleiche. 2 Punkte auf Düsseldorf, die 16. sind. 3 Punkte auf Mainz, die 15. sind. Und was kann ich sagen? Zumindest Mainz haben wir noch als Gegner. Und wenn ich mir das Restprogramm von Düsseldorf angucke, möchte ich auch erstmal sehen, wie die das wuppen.
Wenn ich noch eine letzte kleine Anekdote zum Thema unglücklich loswerden dürfte, nach dem Spiel, habe ich schon erzählt, ich arbeite beim NDR da in der Nachrichtenredaktion, ne? Nach dem Spiel schrieb mir eine Kollegin, eine ganz liebe Kollegin Heidi, Sprecherin, irgendwann um kurz vor 23 Uhr, sie geht in die Nachtschicht und muss die ganze Nacht dann stündlich die Nachrichten vorlesen. Ja, schrieb mir so, oh, ne, bitte, und was ist denn los? Eure Serie ist, sie hört auch in den Podcast gerne, ne? Eure Serie ist gerissen, was machen wir denn jetzt und so. Und ich schrieb ihr zurück, ey, weißt du, die größte Arschkarte hast eigentlich du. Du musst die ganze Nacht wach bleiben und das jetzt jede Stunde hinten raus immer wieder vorlesen. Als Werder-Fan. Sie wohnt im Viertel, ja, wirklich. Grün-weißes Herz. Ja, und das sind Schicksale, an die ich an dieser Stelle auch mal erinnern möchte.
Ja. Da müssen wir ganz liebes Hallo sagen und sagen, Heidi, wir leiden mit dir. Aber danke und schön, dass du an uns denkst. Ganz liebe Grüße. Aber jetzt komm, wirklich Thomas, komm, Strich drunter. Frankfurt war ein
Bonusspiel. Ich mach mein Tagebuch wieder zu jetzt, ja.
Mach einen Strich drunter. Frankfurt war ein Bonusspiel. Der Abstand nach oben ist gleich geblieben. Es sind 2 auf den 16., 3 auf den 15. Irgendwie werden wir die nächsten Wochen versuchen, das noch hinzubiegen. Und am Sonntag wartet ja schon Wolfsburg.
So ein Bonus haben wir doch gar nicht nötig.
Da bin ich vollkommen bei dir. Eigentlich hatten wir uns ja für heute ein bisschen einen roten Faden für die Sendung zurechtgelegt, wollten hier und da was besprechen und noch die eine oder andere Rubrik einführen und nebenher halt eben auch noch so ein bisschen mal gucken, ob sich überhaupt jemand beteiligt, nachdem wir aufgerufen hatten, ein paar Themen vorzuschlagen für unseren Podcast. Und was kann ich sagen? Wir sind mehr oder weniger erschlagen worden von Anregungen und Themen, die ihr euch wünschen würdet, über die wir hier im Podcast mal sprechen. Und deswegen haben wir jetzt jeden Plan kurzerhand über Bord geworfen. Und Thomas, was hältst du davon? Wir machen jetzt einfach mal eine Folge, wo wir uns mit den Dingen, die aus Social Media und aus dem Forum an uns herangetragen wurden, abarbeiten werden. Mal gucken, ob wir die Fragen, die da aufkommen, überhaupt beantworten können oder ob da wirklich unser gefährliches Halbwissen überhaupt zum Tragen kommt. Aber hätte ich Bock zu. Wie sieht's bei dir aus?
Also, wenn das wirklich jemand hören möchte, ich sag dir nur, bevor Social Media ist ja trügerisch, die Hälfte der Abrufe kommt von meiner Mutter.
Und die andere Hälfte der Fragen von meiner.
Ja, genau. Sehr gut.
Aber nichtsdestotrotz, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich habe mir das hier nebenher auf dem Rechner, habe ich mir das alles mal aufgemacht und jetzt gehen wir die Fragen einfach mal chronologisch durch und gucken mal, was uns zu den gestellten Anregungen und zu den gestellten Themen einfällt. Hier schon mal vorab, ich muss euch ganz ehrlich sagen, das war wirklich so viel Kram, das werden wir mutmaßlich nicht alles heute unterbekommen. Aber ihr seht, wir sind sehr dankbar für die Anregungen, die ihr uns macht und wir versuchen unser Bestes. Ich gehe jetzt mal einfach random irgendwie durch und schaue, welche Fragen bei uns jetzt aufkommen und in den Podcast passen und für welche wir zumindest versuchen werden, einige Antworten zu finden. Bist du bereit, Thomas?
Ja, ich bin bereit.
Okay, dann eine Sekunde. Ich muss das mal eben hier kurz aufrufen. Scrollen, scrollen, scrollen. Das ist ja immer ein gutes Zeichen, wenn es um Fragen geht.
Ja, das wird
so,
jetzt total
erste,
spontan und unvorbereitet. Ja. Du hättest mich ruhig mal warnen können vorher. Ich habe nur ein paar Kommentare gelesen. Ganz süß übrigens, herzlichen Glückwunsch zum ersten Gast. Anton, mein Sohn, der ist übrigens gerade wieder da. Digi dauert noch einen Augenblick bis zum Basketball. Papa muss noch... Ne? Ja, okay. So, das wollte ich nur sagen. Ganz süßer Kommentar, vielen Dank. Und jetzt, ich bin
Kannst bereit. Losgehen. Bist bereit.
Ja.
Ja.
Okay, pass auf. Die erste Frage, die irgendwie direkt aufploppte, als ich das Ganze bei Twitter gepostet habe, kam von der Nutzerin @gospyponky, die ich auch privat kenne. Ganz liebe Grüße. Die fragt, was meint ihr eigentlich zu den Gerüchten über die Rückkehr von Max Kruse zu Werder? Oh, da habe ich ja. Willst du erstmal oder soll ich?
Mach du erstmal, das muss ich erstmal schlucken.
Mein erster Gedanke zu dem Thema ist in der Tat, ey, alleine, dass die türkischen Medien schreiben, die Rückkehr zu Werder sei im Gespräch, aber nur für eine Ablöse von 5 Millionen, lässt bei mir alle Alarmglocken angehen. 5 Millionen für einen Spieler bezahlen, der Werder verlassen hat, ablösefrei und sich auf das Angebot von Werder nicht einlassen wollte. Gut, wir wissen natürlich nicht, wie das Angebot aussah. Man hat ja gehört, dass es angeblich deutlich unter dem gewesen sein soll, was er bislang in Bremen verdient hat und er deswegen gegangen ist. Aber nichtsdestotrotz, Kruse wiederholen. Auf der sportlichen Seite hat er uns dieses Jahr so brutal gefehlt, diese Freigeistigkeit. Wahnsinn. Irre, ne? Deswegen wäre ich sogar fast jemand, der sagt, ey, den Typen würde ich so gerne wieder in Bremen sehen, einfach auch, weil er, glaube ich, ein wichtiger Faktor in der Kabine war. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir 5 Millionen Ablöse für einen Spieler, den wir vor einem Jahr ablösefrei verloren haben, das klingt irgendwie wie, keine Ahnung, Trickbetrüger übers Internet. Da stellen sich mir die Nackenhaare auf, auch wenn ich einen Typen wie Max Kruse sportlich unheimlich gerne wieder in Bremen sehen würde. Aber ich muss ganz ehrlich auch sagen, das Jahr in der Türkei habe ich nicht wirklich verfolgt. Er war da ja nun keine Vollkatastrophe, auch sportlich nicht, so wie ich das mitbekommen habe. Aber ich habe es zu wenig gesehen, um es wirklich beurteilen zu können. Deswegen weiß ich gar nicht, ob er das Level immer noch hat, um uns wirklich nach wie vor auch im kommenden Jahr dann ja vielleicht in Liga 2 an der Wasseroberfläche zu halten. Ich glaube sogar, es hieß auch, dass er überhaupt nur nach Bremen zurückkehren wollen würde, wenn wir in der Klasse bleiben. Also ich bin da sehr zwiegespalten. Tendenz eher zu sagen, lieber nicht, zumindest wenn er 5 Millionen Ablöse kosten soll. Wie ist bei dir?
Boah, das finde ich echt ein ganz schweres Thema. Und es klingt ja fast so ein bisschen nach Verzweiflung. Ne? Also ich habe ihn als Spieler... Ich liebe ihn als Spieler, ja. Und er ist ohne Zweifel genau diese Kaltschnäuzigkeit, diese Gefährlichkeit, diese Rotzigkeit, die uns in der Offensive komplett abgeht. Ja? Dieses Gegenteil von Schmalbrust und Naivität und guter Ansatz, so, sondern so ein bisschen mehr Arschlochkillerinstinkt hätten wir gut gebrauchen können. Ich kann ihm auch überhaupt keinen Vorwurf machen, dass er jetzt diesen Weg versucht hat in der Türkei, alleine schon für diesen großartigen Auftritt in dieser Castingshow, wo er gesungen hat, das war natürlich Wahnsinn, alleine schon deswegen hat sich noch als Pro-Argument, 5 Millionen klingt erstmal viel unter den Umständen, für wen es ist, aber kriegst du sonst für 5 Millionen so einen guten Stürmer?
Ja, ist eine gute Frage. Da hast du natürlich recht, aber ja, wahrscheinlich hast du einfach recht und kein Aber.
Ja, vielleicht habe ich recht. Auf der anderen Seite ist Christian natürlich auch so ein bisschen so ein Claudio Pizarro-Gefühl. Weiß ich nicht, ob... auf jeden Fall, ich weiß nicht, was wir für Davy Selke bezahlt haben. Weiß ich nicht mehr genau.
Noch nicht.
Aber ja, so, wenn ich die Wahl habe, 5 Millionen... Weiß ich nicht.
Für Kruse oder 15 für Selke, dann bin ich in der Tat bei dir, ja, das stimmt.
Ja. Was ist eigentlich mit Lücke?
Ja, nee, bitte. Da kommen wir gleich noch zu. Halte die Pferde im Zaum. Weil ich habe nämlich gesehen, es gibt nämlich auch noch eine Hörerfrage zu Lücke. Da sprechen wir gleich drüber.
Okay, aber wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, haben wir diese Frage überhaupt noch nicht beantwortet. Ja. Sind wir jetzt dafür oder dagegen?
Naja, ich finde, dass in solchen Fällen, was ja alles hypothetischer Natur ist, durchaus auch einfach uns mal die Freiheit nehmen können zu sagen, einerseits ja, andererseits nein. Oder okay, also, wenn du dich festlegen müsstest, was wäre es? 5 Millionen. 5 Millionen, er würde mutmaßlich wieder der Dickverdiener im Kader sein, ist nicht jünger geworden. Würdest du ihn zurückholen oder nicht? Ja oder nein?
Wie alt ist er nochmal?
Müsste ich lügen. 32? Okay, aber warte, das gucke ich nach. Wir haben doch Zeit. Warte, Max Kruse ist...
Wir haben
88 Zeit, geboren.
88 Jahre alt. Nee, 88 geboren.
Ja, genau. Also 32.
Ja, für 5 Millionen für 2 Jahre würde ich ihn nehmen.
Okay, Das ist doch mal eine Ansage. Spiele ich Fähnchen im Wind und sage, für 5 Millionen, 2 Jahre, ja doch, ich würde ihn auch nehmen. Ich war schon immer Max Kruse-Fan und da spätestens seit dem Pokal-Achtelfinale in Dortmund in der vergangenen Saison, bei dem ich dabei sein durfte, hat der Typ sowieso ein Standing bei mir, das nur schwerlich umzustoßen ist.
Geht mir auch so.
Sehr gut. Erste Frage beantwortet. War gar nicht so schlimm.
Ja, und gar nicht so eine Politiker-Blabla. Das darf sich hier nicht einschleichen. Also,
wir uns eigentlich fast nur verfangen, wenn wir miteinander reden. Politiker.
Ja, diplomatischer Dienst. Nächste Frage.
Fällt mir auch eine Antwort zu ein, aber gut. Wer ist gerade die peinlichste Bundesligamannschaft und warum Schalke? Darf ich da wieder als erstes antworten, Thomas?
Ja, bitte.
Hast du das gehört von Schalke? Die haben jetzt gerade eine richtig in meinen Augen wirklich peinliche E-Mail-Aktion gebracht. Da ging es darum, dass so ähnlich wie es Werder auch gemacht hat, ne? Die haben ja den Fans anheimgestellt, ob sie das Geld, was sie für die Tickets der Heimspiele, die ausgefallen sind, bezahlt haben, ob sie sich die zurückerstatten lassen. Oder ob sie es einfach beim Verein belassen, um den Verein in einer schwierigen Zeit zu unterstützen. Schalke hat das Ganze ein bisschen anders aufgezogen. Schalke hat gesagt, okay, pass auf, Leute, wir wissen, dass ihr den Verein unterstützen wollt. Wenn ihr das Geld für die Tickets, die ihr bereits bezahlt habt, trotzdem zurückhaben wollt, bieten wir euch an, euch die Tickets Anfang 2021 zurückzubezahlen. Und wenn ihr das Geld sofort zurückhaben wollt, dann schickt uns bitte Belege dafür, dass ihr das Geld wirklich jetzt braucht. Ich dachte, was zur Hölle? Wie dreist kann man denn sein? Es gab also einen Shitstorm sondergleichen und sie haben sich dann über Twitter irgendwie auch wenige Stunden später für Wortwahl und Formulierung entschuldigt. Aber meine Fresse, ey.
Ja, wie gesagt, der Schalkes Auftritt gegen uns hätte schon gereicht als peinliche Mannschaft. Aber das ist eine schöne Geschichte. Wie gesagt, Alternative wäre, wenn der Tönnies das in billigen Schweinenackensteaks vielleicht auszahlt und das dann jedem zur Grillsaison Anfang 2021 nach Hause fährt. Ich weiß es nicht.
Tönnies ist Aldi Nord Einkaufsgutscheine.
Richtig, aber Schalke, das ist doch dieses Stadion, da wo immer Biathlon ist, ne? Glaube ich.
Ja, genau. Ja, das ist übrigens der Verein, der seine Fernseheinnahmen für die nächsten 2 Jahre schon letzten Winter rausgehauen hat.
Mhm. Ja, Mensch. Gut, okay, Frage ist beantwortet. Genau. Geile Frage. Ja.
Die nächste, warte, jetzt gucke ich mal, muss ich mal eben kurz durchscrollen. Eine wohl nicht ganz so ernst gemeinte Anregung, wir sollten uns darüber unterhalten, welche Noise-Canceling-Kopfhörer wir für die nächsten Gegner im Weserstadion spendieren wollen, weil Herr Hütter sich beschwert hat, dass die Werder-Bank so laut war. Gut, nehme ich jetzt einfach mal als etwas witzig gemeinten Einwurf. Hier, das ist aber ganz interessant.
Wahrscheinlich liegt das daran, dass er aus Österreich kommt und da die Stadien ein bisschen kleiner sind.
Die nächste Frage ist gestellt worden von John Bon Johnny. Ich würde gerne mal Yuya Osako besprechen, auch im Hinblick auf die nächste Saison. Ja, magst du? Soll ich?
Oh, das finde ich eine total interessante Frage.
Ja, total.
Die auch, glaube ich, echt einer längeren Diagnose oder Analyse bedarf. Also Osako ist ja auch so, der hat ja nun auch schon von Gottstatus über Tribünenplatz. In dieser Saison hatte er ja auch schon jede Rolle wurde ihm schon zugeschrieben. Ja, er war der Kruse-Nachfolger Anfang der Saison, spielerisch unverzichtbar. Dann war er weg, dann war er auf der Tribüne, dann hat er keinen Zweikampf. Also irgendwie mag ich ihn ja. Ja, und ich mag das auch, wie er sich gerade in der Anfangsphase gegen Frankfurt hat man das wieder gesehen, wie schlau er sich bewegt, ja. Und ja, er hat da allerdings im Mittelfeld aus so völlig zugepressten Räumen irgendwie mit 2-mal Arschwackeln und einer Drehung, hat er plötzlich das halbe Spielfeld geöffnet. Und solche Sachen mag ich ja.
Und in Normalform ist der Typ in der Ballbehauptung unfassbar.
Ja. Finde ich auch. Und auch so Leute wie Klaasen, Eggestein und so, ich glaube, die lieben es auch, mit ihm zusammenzuspielen. Ne? Weil er, der ist schlau, der schnallt dieses Ding. Aber irgendwie, ich weiß nicht, so ein bisschen mehr Durchschlagskraft. Also tendenziell würde ich sagen, wenn es darum geht, wenn das auf so ein Ding hinausläuft wie mit Kruse, ich würde schon noch nächstes Jahr nochmal auf ihn setzen.
Ja, bin ich zu 100% bei dir. Wenn du mich Ende der Hinrunde gefragt hättest, hätte ich vielleicht anders geantwortet, weil da war er wirklich, also selten einen Spieler in so einem Formloch gesehen. Aber ich fand, dass er wirklich gut aus der Pause gekommen ist und ich fand ihn jetzt die letzten Spiele wirklich wieder stark und da hat man genau gesehen, was Kofeld, und er liebt ihn ja, ne, was Kofeld an ihm halt wirklich gut findet. Deswegen, ich würde definitiv nochmal ein Jahr auf Julia setzen, gerade auch wenn er sich zweite Liga nochmal mit uns geben würde. Wobei ich glaube, dass der auf der anderen Seite halt eben auch wirklich einer der Verkaufskandidaten ist, für den du durchaus auch noch was bekommst. Aber nichtsdestotrotz, ich hoffe, dass es im Sommer kein Thema werden muss, weil wir runtergehen, sondern ganz im Gegenteil. Ich fände es gut, wenn er bliebe, weil ich auch finde, dass er, ich gucke dem gerne zu. Ich finde, das ist ein geiler Spieler.
Ja, allerdings auch einer, wo du nach 10, 15 Minuten auf dem Feld weißt, ob er einen guten Tag hat oder nicht. Ne? Da ist, also, man merkt bei ihm immer sehr schnell.
Ja, ich finde den halt irre in einem Team, das funktioniert. Ne? Da ist er, da glänzt er immer. Aber es ist halt kein Spieler, der eine Mannschaft mitzieht. So.
Ja, genau. Und ich meine, was man ihm auch zugute halten muss, er war viel verletzt, dann war er raus, dann kam er von der Bank und so. Und jetzt kam er ja rein, hat sofort von Anfang an gespielt. Das bringt natürlich auch einem Spieler wie ihm nicht die nötige Sicherheit, die er braucht für sein Spiel. Ne, diese ständigen Wechsel und auch Systemwechsel, Partnerwechsel im Mittelfeld. Dann hat er mal in der Spitze gespielt, mal außen, ne, mal auf der 10. Ich glaube, es ist gut, ihn zu haben. Wenn wir im Sommer wirklich runtergehen sollten, dann gibt's allerdings, was das Thema Weggänge angeht, ganz andere Namen, über die wir uns dann wirklich Sorgen machen müssen, glaube ich.
Da gibt's dann nochmal drei Sonderfolgen des Worum-Podcasts nur zum Thema, wie wird der Kader aussehen. Ja. Das ist in der Tat auch eine Sache, die ein guter Freund und Kollege von mir, nämlich Jens Otto 83 bei Twitter, uns auch gestellt hat. Allerdings befürchte ich, dass seine Frage, also der fragt nämlich, möchte meinem Vorschlag von vor ein paar Tagen nochmal Nachdruck verleihen. Wie stellt ihr euch die Saison 2021 vor im Hinblick aufs Drumherum? Fans im Stadion, ja, nein, Kader meint er damit wahrscheinlich auch, etc. Das ist natürlich ein Thema, dem ich mich eigentlich schon ganz gerne nochmal widmen würde, aber dann mit ein bisschen mehr Zeit. Ich glaube, das würde jetzt hier in dieser Fragerunde den Rahmen so ein bisschen sprengen. Deswegen, Jensen, danke für die Frage. Das schreibe ich mir auf jeden Fall auf den Zettel. Kommt auf die Shortlist für die nächsten Folgen, spätestens für die Sommerpause, weil das finde ich nämlich auch ein super interessantes Thema. Aber lass uns doch jetzt nochmal mit den etwas eindimensionaleren Fragen weitermachen, Thomas. Und da kommt die nächste von Mario Herb. Und der möchte von uns wissen, schießt uns Lücke gegen Köln, in Klammern letzter Spieltag, auf den 15. Tabellenplatz?
Und damit sind wir beim Thema, was du gerade angesprochen
hast. Ja, genau. Yeah.
Ja, ja. Nächste Frage.
Ja, genau. Nee, aber ganz kurz, dem entnehme ich, du bist Füllkrug-Fan und siehst in ihm ein Stück weit den Heiland.
Ja, er ist vielleicht der Messias in der Sturmspitze, auf den wir alle gewartet haben. Ja, ich meine, guck mal, wenn man mal ehrlich ist, zuletzt gefährlich waren wir in dieser Saison mit Lücke vorne drin. Ne? Und egal, wer danach kam, wer da gespielt hat, Sargent, Osako, wir haben Selke geholt, wir haben selbst mit Pizarro wollte mal, also wirklich, bis zum Platzwart und zum Busfahrer waren da ja einige Mittelstürmer, die da ausgetestet wurden. Aber der letzte wirklich gefährliche Mann, der einzige bisher, war für mich Füllkrug. Ich weiß gar nicht, Jan, wie ist das jetzt? Wolfsburg, gibt's da Hoffnung?
Soweit ich das richtig verstanden und richtig gelesen habe, wird er wohl erst für das Spiel in Paderborn eine Option, also auch für das Bayern-Spiel ist er so. Oder warte mal, Bayern ist nach Paderborn, ne? Nee, also für das Paderborn-Spiel habe ich heute gelesen, 15 bis 20 Minuten rechnen sie damit, dass er da wieder auf dem Platz könnte. der Junge mit der Glasknochenkrankheit. Ich hätte so einen Schiss, die ersten Spiele ihn auf dem Platz zu sehen und dass er sich sofort wieder was tut, aber das bin nur ich. Ich bin da nämlich in der Beurteilung in der Tat genauso bei dir. Lücke ist für mich ein Spieler nach dem Verlauf der jetzigen Saison umso mehr, den ich wirklich schmerzlichst vermisst habe, einfach weil der in den ersten Spielen, in denen er auf dem Platz war, schon gezeigt hat, wie wichtig der für uns sein kann mit seiner Präsenz, mit seiner Gefahr, mit seiner Körperlichkeit, mit seiner Kopfballstärke. Irre, wie der Typ uns abgeht. Hätte ich jetzt im Nachhinein gar nicht gedacht. Ich hatte gehofft, dass wir das ganz gut aufgefangen bekommen mit so talentierten Stürmern in der Hinterhand und einem alten Haudegen wie Pizarro noch. Ah, da habe ich mich ja dramatisch geirrt. Also der ist uns wirklich die gesamte Saison, hat er uns so gefehlt, glaube ich. Und mit ihm wäre das, glaube ich, alles vielleicht doch wirklich noch ein bisschen anders gelaufen. Deswegen, ja, bitte, schieß uns am letzten Spieltag gegen Köln auf den 15. Tabellenplatz und erlange Heldenstatus.
Ich hätte aber auch nichts dagegen, wenn er schon eine Woche vorher machen würde.
Ja, ich allerdings auch nicht, das stimmt. Ich habe nicht gesehen, am letzten Spieltag muss ich arbeiten, während Werder spielt.
Ja gut, aber da solltest du nochmal genau prüfen, mein Freund, ob du da nicht irgendwie einen Dienst
am Abend vorher noch ein bisschen schlechten Fisch isst.
Sowas in der Richtung.
Ja, mal gucken. Vielleicht finde ich noch irgendjemanden, der mit mir tauscht. Grüße gehen raus. Pass auf, dann machen wir jetzt noch mal, ich würde sagen, wir machen jetzt noch lass uns noch zwei Fragen machen.
Ich meine, zur Not hätte ich auch noch eine.
Okay, dann machen wir auch drei, da kenne ich nichts. Also, dann mache ich jetzt erstmal noch mal weiter mit einer Frage von Leon Peon, der sagt, und hat er wahrscheinlich wirklich recht, die Standardschwäche muss man leider nach wie vor immer noch diskutieren. Bin ich bei ihm? Was sagen wir zur Standardschwäche? Wobei, bin ich bei ihm? Ich bin eigentlich gar nicht so wirklich bei ihm, weil ich fand, dass es die letzten Spiele wirklich gut funktioniert hat. Siehst du das ähnlich?
Geht um den Defensivstandard.
Ja, ne? Genau. Also gehe ich mal Spiele, von aus.
Also gut, also nach vorne funktioniert es immer noch nicht. Da sind wir ja auch wirklich eher ungefährlich. Nach hinten, guck mal, wir hatten in der letzten Ausgabe voller Euphorie hatten wir auch gelobt, wie gut das funktioniert hat, auch gegen Teams wie Schalke, das im Prinzip spielerisch gar keine Chance hat, ein Tor zu schießen, aber eben über diese riesigen Innenverteidiger verfügt, die bei Ecken immer wieder gefährlich nach vorne kamen. Und dann, wie gut wir das verteidigt haben, vor allem welche Rolle Vogt dabei gespielt hat, da haben wir ausgiebig drüber gesprochen. Ich fand, gegen Frankfurt hat das auch bis zum 0-1 gut funktioniert. Danach dann natürlich, entschuldige, pain in the ass, aber ne, dass dann natürlich Zanka kommt und nach 17 Sekunden auf dem Feld dann gleich komplett frei, führt das Ganze natürlich wieder ad absurdum. Das dritte Tor fällt dann, glaube ich, noch genauso. Ne? Ja. Trotzdem würde ich da auch noch zugutehalten, eine gewisse Frustphase, die wir da hatten nach dem 0-1. Vielleicht fallen diese Kopfballtore nicht, aber ja, grundsätzlich, es ist halt einfach nicht zu leugnen, nur weil mal drei Spiele lang kein Gegentor nach einer Ecke gefallen ist, dass das Problem nicht mehr gäbe. Ja, das ist so wie dreimal null Neuinfektion mit Corona in Hamburg, aber heißt noch nicht, da das ganz weg ist. Ne? Also ja. es ist ein bisschen trügerisch und ja, war natürlich wirklich Reality-Check gegen Frankfurt. Was mich mal interessieren würde, aber da fehlt mir leider auch die Kompetenz, die Sportmedizin, Sporttrainingskompetenz und so weiter. Müsste man anders trainieren? Gibt es andere Trainingsansätze? Vielleicht wäre das mal eine Frage auch an die Community, wer sich damit auskennt, wer vielleicht Sport studiert hat oder Trainer ist. Gibt es irgendwelche falschen Abläufe, irgendwelchen klassischen, die ich so im Detail vielleicht nicht erkenne.
Also ich könnte da zumindest eine Vermutung in den Raum werfen. Ich weiß, das interessiert dich nicht wirklich, aber
doch, das interessiert mich total.
Du, allein die Tatsache, dass Kohfeldt das ganze Ding jetzt an sich gezogen hat und Gruev da quasi degradiert hat, ist für mich im hohen Zeichen, dass die Art und Weise, wie es bislang trainiert wurde, dem Trainer dann am Ende nicht mehr gefallen hat und er dann offensichtlich wirklich andere Ansätze wählen wollte, um da in irgendeiner Form Stabilität reinzukriegen. Ich fand auch, dass die letzten Spiele, was du gesagt hast, ne, besser geworden ist. Und ich habe jetzt mir auch die letzten Spiele gar nicht mehr so große Sorgen gemacht. Natürlich waren das zwei Aussetzer jetzt im Spiel gegen Frankfurt. Aber das würde ich jetzt nochmal als frustbedingte Unachtsamkeiten irgendwie abtun. Und ich habe beschlossen, mich darüber erst wieder aufzuregen, wenn wir wieder drei Spiele am Stück jeweils zwei Standardgegentore kassieren. Ich hoffe, das reicht.
Ja, so sehe ich das auch. Genau, ich hatte noch eine Frage, und zwar Timo Werner angeblich zu Chelsea. Wird Rashica sein Nachfolger?
Oh, gute Frage. Wenn ich mir das so überlege, wenn Leipzig bereit ist, die 38 Millionen springen zu lassen, dann würde ich mich nicht lumpen lassen und ihn ziehen lassen. Ansonsten, wie siehst du es denn? Würdest du ihn gerne in der Bundesliga, dann aber bei einem anderen Club sehen?
Ja, ich glaube, es wird sich gar nicht vermeiden lassen. Ich glaube, ich könnte mir das gut vorstellen. Ne? Der Mann, also Rashica, ist der gemalte Nachfolger für Timo Werner in Leipzig. Ich glaube, so oder so, ob wir die Klasse halten oder nicht, der Mann wird nicht zu halten sein. Aber spült vielleicht, wie du sagst, ein bisschen Kohle rein.
Rashica soll ja 38 Millionen festgeschriebene Ablösekosten. Meinst du, die kriegen wir? Ich glaube das nicht, oder?
Es hängt vielleicht auch davon ab, ob wir die Klasse halten oder nicht. Ich weiß es nicht. Wir werden auf jeden Fall gezwungen sein, Geld zu erlösen im Sommer, das ist klar. Sonst läuft das vielleicht bald wie auf Schalke. Und ich möchte nicht so einen Brief kriegen und meine Kontoauszüge von meinem Knacksclub dahin schicken, ja, um zu beweisen, dass ich mein Geld wieder kriege. So, lange Rede, kurzer Sinn. Lass uns noch ganz kurz bitte sprechen. Sonntag spielen wir gegen Wolfsburg. Eine kurze Frage vorab. Wo kann ich sehen? Ist es DAZN, Amazon oder was? Wer überträgt das?
Ich lehne mich jetzt einfach mal aus dem Fenster, ohne es genau zu wissen, aber ich würde sagen Sky.
Sky, okay. Guckt am besten jeder nochmal. Auf jeden Fall Sonntag 13:30 Anpfiff. Was meinst du? Wolfsburg lag uns eigentlich immer zu Hause.
Ja, aber ich habe Schiss vor so Leuten wie Weghorst und so, weißt du, spätestens seitdem die 4-1 in Leverkusen gewonnen haben, denke ich mir, ich kann es ganz schwer sagen. Die zweite Halbzeit Frankfurt hat mich wirklich wieder rausgebracht. Wir spielen zu Hause. Weißt du, nochmal ganz kurz, was mir da übrigens einfällt, hat Sportkollege von Radio Bremen heute erzählt, Werder könnte möglicherweise sogar Tasmania Berlin, die schlechteste Bundesligamannschaft aller Zeiten, in einer Statistik unterbieten. Tasmania Berlin hat nämlich in der Abstiegssaison 65-66 zwei Spiele zu Hause gewonnen. Werder hat dieses Jahr erst ein Spiel zu Hause gewonnen. Und wir spielen gegen Wolfsburg zu Hause. Ich habe so ein bisschen Schiss, aber nichtsdestotrotz, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und ich hoffe, dass wir das Ding trotzdem irgendwie über die Bühne bringen.
Ja, mein Freund, unsere Serie ist aber gerissen. Wir haben bisher jedes Mal positiv getippt. Dreimal hat's geklappt einigermaßen. Gegen Frankfurt sind wir auf die Schnauze geflogen. Was sagst du gegen Wolfsburg?
Ich befürchte leider, dass wir's verlieren. Also ich würde in diesem Fall jetzt wirklich mal einfach vom Gefühl her sagen, so eine Kante wie Weghorst vorne drin, der Typ irgendwie, wenn der Blut geleckt hat, dann ist der auch in der Luft eine absolute Macht. Ich weiß nicht, was die zweite Halbzeit mit der Mannschaft gemacht hat. Ich gehe jetzt erstmal pessimistisch ins Spiel. Ich würde jetzt tippen, es wird eine knappe Niederlage 1-2, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Und wie sieht's bei dir aus? Was tippst du?
Ja, ich finde es schwierig. Die Euphorie ist ein bisschen raus. Wolfsburg, schwerer Gegner, hast du recht. Trotzdem glaube ich, wir werden einen Punkt holen. 1-1.
Okay, dein Wort in Gottes Ohr. Ihr Lieben, das war Folge 4 des Forum-Podcasts. Vielen, vielen Dank für die ganz rege Beteiligung an unserem Aufruf, uns mit Themen für den Podcast zu versorgen. Wir haben das heute einfach mal spontan aufgenommen. Das hat wirklich irre Spaß gemacht. Wir würden das in Zukunft gerne wieder machen. Folgt uns einfach über die Social-Media-Accounts, die wir schon mehrfach genannt haben. Das ist einmal bei Twitter @Forum-Podcast, das ist bei Instagram @Forum-Podcast. Und selbstverständlich findet ihr unsere Sendungen und die vorbereitenden Threads dazu auch im Forum unter www.forum.org. Das soll es von mir gewesen sein. Thomas, cool, dass es geklappt hat. Schön, dass du wieder dabei warst. Das wird jetzt zur angenehmen Gewohnheit, wie wir vereinbart haben. Freut mich tierisch. Und lass uns sprechen. Und zwar nach dem Spiel gegen Wolfsburg und vor dem Spiel gegen Paderborn.
Sehr gerne. Bleibt gesund.
Alles Gute, tschüss.